ARD. Archivradio.
23. April 1933. Propagandaminister und Chef von Rundfunk und Presse in Hitlers Deutschland, Josef Goebbels, besucht, flankiert von SA und SS, den Bayerischen Rundfunk. Der Originalton beginnt mit einer Reportage vor dem Riemerschmidt-Bau, dem Funkhaus in München. Der Intendant Richard Kolb feiert Goebbels als Eroberer Berlins, Treue von Führer und Volk. Betriebszellenleiter Kronzucker, Rundfunk für das heißgeliebte Deutschland. Wirtschaftsminister Esser, München ist keine Provinzstadt mehr, sondern die Zentrale der nationalen Erhebung. Hitler war Trauzeuge bei Essers Hochzeit. Wir haben in Bayern eine Nazi-Presse und einen Nazi-Rundfunk, sagt er. Die Partei ist der Staat. Goebbels will das Volk zum Staatsvolk machen. Dem Deutschen Rundfunk als Massenbeeinflussungsorgan verdankt die Partei den Sieg in der Wahl vom 15. März. Er, Goebbels, habe den Rundfunk gerettet, indem er dafür eintrat, dem Rundfunk eine Tendenz zu geben, wie er sich ausdrückt. Er brüllt, dass die Tendenz dem Volk aufgezwängt werden müsse. Starke Zunahme der Hörerschaft in den letzten beiden Monaten. Bayern und Preußen seien keine Konkurrenten mehr.
Hier ist der Bayerische Rundfunk. Das Funkhaus, meine Damen und Herren, der Bayerische Rundfunk erwartet Besuch, hohen Besuch. Nächst dem Führer und Kanzler, unser erster Vorgesetzter, Herr Reichsminister Dr. Goebbels, wird dem Funkhaus, wird dem Personal des Bayerischen Rundfunks einen Besuch abstatten und wird zu dem Personal und zu den Hörern sprechen. Seit wir unserer Freude über diesen Besuch, auch über das Mikrofon Ausdruck gegeben hatten, gestern im Laufe des Tages und heute, ist die Kunde davon auch zu den Anhängern der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei in so weitem Maße gedrungen, dass jetzt die Straßen um das Funkhaus dicht besät sind mit Menschen. Kopf an Kopf stehen sie und erwarten gleich uns, den Herrn Reichsminister Dr. Goebbels. Zwei Abteilungen SA, ein Sturm SS sperren ab. Jetzt eben biegt das Auto mit der Hakenkreuzfahne um die Kurve zum Funkhaus. Sie hören Kommandos, Heilrufe begrüßen Herrn Dr. Goebbels. Langsam schreitet Herr Dr. Goebbels, begleitet von Herrn Staatsminister Esser, auf das Funkhaus zu. Herr Reichsminister Dr. Goebbels schreitet allein das Spalier der SA ab, mit hoch erhobener Hand. Draußen am Gehsteig jubelt das Publikum, Hüte werden geschwenkt, die Hände sind hoch zum Himmel gestreckt. Stramm, ohne mit der Wimper zu zucken, steht die SA. Herr Staatsminister Esser begleitet Herrn Reichsminister Dr. Goebbels. Jetzt will der Jubel kein Ende nehmen. Jetzt erst bricht der Jubel richtig los, da Herr Reichsminister Goebbels die Gehsteige selbst abschreitet und wiederum mit Heilgruß die Menge begrüßt. Nun schreitet Herr Reichsminister Dr. Goebbels auf das Portal des Funkhauses zu. Herr Reichsminister wird begrüßt vom Intendanten des Bayerischen Rundfunks. Auch Herr Staatsminister Esser hat jetzt die Herren begrüßt. Nun treten Sie, begleitet von SA und SS, ins Funkhaus ein. Schreiten durch das Spalier der SS, das im Funkhaus aufgestellt ist, in den festlich mit Grün geschmückten Senderaum, von dessen Orgelempore herunter groß die Hakenkreuzfahne leuchtet. Nun ist Herr Dr. Goebbels ins Funkhaus eingetreten. Nun begrüßt ihn Herr Direktor Eicher des Bayerischen Rundfunks. Und nun tritt Herr Dr. Goebbels in den geschmückten Senderaum ein. Heilrufe empfangen ihn. Wir wollen umschalten zum großen Senderaum.
Heil!
Es spricht Herr Intendant Richard Koll.
Hochverehrter Herr Reichsminister, ich begrüße Sie im Namen des Bayerischen Rundfunks und der bayerischen Hörerschaft und heiße Sie in diesem Hause herzlich willkommen. Wir Bayern durften Sie, sehr verehrter Herr Reichsminister, seit vielen Jahren bewundern als einer der aktivsten und führenden Vorkämpfer unserer großen deutschen Freiheitsbewegung und durften von ferne Ihren Kampf verfolgen um das rote Berlin. Sie standen an dem Brennpunkt des deutschen Kampfes und blieben Sieger. Und wir können Sie heute feiern als Eroberer Berlins. Wir alle hörten Sie in den vergangenen Monaten häufig am Lautsprecher und konnten die große Einfühlung in das Instrument des Rundfunks, zugleich aber auch die Wärme und die Liebe zu dem deutschen Volke, die aus ihren Worten sprachen, bewundern. Die Liebe zum Volke ist ja die Voraussetzung für den Erfolg jeder Sendung am Rundfunk. Wer Sie, Herr Reichsminister, am Lautsprecher gehört hat, weiß, dass der Rundfunk heute in den allerbesten Händen liegt. Ich möchte an ein Wort anknüpfen, das der Herr Reichskanzler vor kurzem zu mir sprach. Wir wollen einen Rundfunk aufziehen, wie ihn die Welt noch nicht hörte. Wir sind stolz und glücklich, dass wir der großen Aufgabe gewürdigt werden, an diesem großen Werke mitzuwirken. Wir sind bereit, an unserer Stelle nach besten Kräften und nach bestem Können die Worte des Führers in die Tat umzusetzen. Eine der ersten Tugenden des Nationalsozialismus ist das beiderseitige Vertrauen zwischen Führer und Volk und daraus entspringend die gegenseitige Treue. Durch sie bildet Regierung und Volk ein ganzes, unteilbares und untrennbares. Durch sie werden unsere Führer zu Volksführern im wahren Sinne des Wortes und unsere Minister zu Volksministern. Nehmen Sie bitte, sehr geehrter Herr Reichsminister, das Gelöbnis unwandelbarer Treue von allen Angestellten dieses Hauses entgegen. Es soll die Grundlage bilden für die kommende große Arbeit, die wir im Dienste des Volkes und zu seinem Segen zu leisten bestrebt sind. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, zur Bekräftigung dieses Gelöbnisses einzustimmen in den Ruf, unserem Herrn Reichsminister Dr. Goebbels ein dreifaches Sieg heil!
Heil!
Sieg heil!
Heil!
Sieg heil!
Heil!
Es spricht der Obmann der Betriebszelle des Bayerischen Rundfunks, Herr Kronzucker.
Sehr verehrter Herr Reichsminister, sehr verehrter Herr Staatsminister, gestatten Sie mir, dass ich Sie im Namen und Auftrag der Betriebszelle des Bayerischen Rundfunks herzlich willkommen heiße. Herr Reichsminister, durch Ihren Besuch haben Sie uns allen eine überaus große Freude zuteil werden lassen. Sind Sie doch schon vor der nationalen Erhebung unser Sachverwalter der nationalsozialistischen Rundfunkangelegenheiten gewesen. Heute sind Sie für uns nicht nur unser oberster Vorgesetzter, sondern der Neuerer und Reformator des deutschen nationalen Rundfunks. Sie haben uns durch die Einsetzung unseres neuen Intendanten, der schon seit Beginn der Bewegung an vorderster Stelle mitgekämpft hat, die Richtlinien gezeichnet, die für unseren nationalen Rundfunk maßgebend sind. Für uns Nationalsozialisten und sicher auch für das ganze Funkhaus, für sämtliche Angestellten, gilt jetzt nur eine Losung und die heißt: Alle Arbeit für das Volk, für unseren großen Führer und für unser heißgeliebtes deutsches Vaterland. Heil!
Es spricht Herr Staatsminister Hermann Esser.
Verehrter Herr Reichsminister, lieber Parteigenosse Dr. Goebbels, die Bedeutung der bayerischen Hauptstadt München ist in den letzten Wochen unerhört gestiegen. Während noch vor einem halben Jahr man in den Kreisen der uns vorhergegangenen bayerischen Staatsregierung das Wort sprach, ein nationalsozialistischer Sieg würde die Bedeutung Bayerns und die Bedeutung Münchens ein für alle Mal auslöschen und Bayern zu einer Provinz und München zu einer Provinzstadt herabwürdigen, haben die letzten Wochen gezeigt, dass das gerade Gegenteil der Fall ist und die nationale Erhebung aus Bayern und aus München den Vorort wieder gemacht hat im deutschen Vaterland. Noch nie sind so viele bedeutende Persönlichkeiten, noch nie sind so viele Männer nach Bayern und München gekommen, als seit den Tagen der nationalen Erhebung. Und wenn Sie, verehrter Herr Dr. Goebbels, gestern mit den all den anderen nationalsozialistischen Führern hierher kamen, so ist uns das eine besondere Freude. Denn gerade Sie haben ja immer auch die Meinung vertreten und sie deutlich zum Ausdruck gebracht, dass München und Bayern damit als der Sitz der Leitung der nationalsozialistischen Bewegung, an dem Sie selber ja lange und viel gearbeitet haben, im neuen Deutschland in seiner Bedeutung nur noch gehoben werden muss. Wir grüßen Sie heute in unserer Mitte. In unserer Mitte ganz besonders deshalb, weil wir wissen, wie gerade Sie in den letzten Wochen und Monaten an der Arbeit teilgenommen haben, die die nationalsozialistische Bewegung für das deutsche Vaterland geleistet hat. Gewiss, die Not war groß, das Elend unübersehbar und die Knechtgesinnung in Deutschland unerhört. Gewiss, Not und Elend drängten zum Aufbruch. Und im Volk war das dunkle Bewusstsein für die Notwendigkeit dieses Aufbruches vorhanden. Aber das allein genügt nicht. Und das Beispiel Indiens hat es der Welt gezeigt. Not und Elend und Unterdrückung sind noch lange nicht allein der Anlass zu einer Erhebung. Wenn der Erwecker des Freiheitswillens fehlt und wenn die fehlen, die dem Volk die Notwendigkeit der Erhebung klar machen und den Willen zur Erhebung formen und zum Ausdruck bringen. Und wenn es unserem Führer gelungen ist, dieses gigantische Werk zu vollbringen, die deutsche Nation zu erwecken, sie wieder herauszureißen aus ihrer Knechtgesinnung, sie wieder herauszureißen aus der elenden Gesinnung des alles Hinnehmens, sie wieder reif zu machen, zu einer Tat, zu einer Handlung, sie wieder reif zu machen, zum sich selber finden, dann, lieber Parteigenosse Dr. Goebbels und verehrter Herr Reichsminister, haben Sie an diesem Werk nicht den geringsten Anteil. Sie haben unserem Führer die Instrumente in die Hand gegeben, die er in den letzten Monaten benützte und gebraucht hat, um das Werk zu vollenden. Sie haben dazu beigetragen, den nationalen Willen in Deutschland wieder in eine Form zu gießen, die geeignet war, eine Handlung darauf folgen zu lassen. Und Sie haben nicht zuletzt den 5. März vorbereitet. Und wenn der 5. März zu einem grandiosen Sieg der nationalsozialistischen Bewegung in Deutschland geworden ist, und wenn daraus alles andere dann kam, was wir in diesen letzten herrlichen Wochen erleben durften, dann, lieber Herr Dr. Goebbels, sind Sie der Mann, dem das Verdienst nicht vorenthalten werden kann, den Anstoß gegeben zu haben zu all dem, was diesen Tag vorausging und, wenn ich so sagen darf, die letzte Formarbeit an dem Werk vorgenommen zu haben. Wenn Sie deshalb, der Führer, nach diesem Tag zu sich als engster Mitarbeiter ins Reichskabinett berief und Ihnen damit eine ungeheure Verantwortung gab, und wenn er Ihnen vor allem die Verantwortung gab für das neu errichtete Ministerium für Propaganda und Volksaufklärung. So, meine verehrten Frauen und Männer, liebe Volksgenossen, wissen wir Nationalsozialisten die Bedeutung dieses Aktes voll zu schätzen. Der Schrei nach Arbeit und Brot, die Wiederherstellung einer gesicherten wirtschaftlichen Grundlage unseres Volkes und damit wieder Arbeit und Brot für jeden, die Sicherung unserer Lebensrechte, das alles kann nur erfolgen und kann nur kommen, wenn dieses Volk wieder den Willen hat, sein Lebensrecht selber zu verteidigen, das Recht auf Leben zu verteidigen gegen jeden Angriff nach außen und nach innen und selbst wieder den Willen hat, überhaupt zum Leben. Und so ist dieses Ministerium, dem nunmehr Sie, verehrter Herr Reichsminister und lieber Parteigenosse Dr. Goebbels, vorgesetzt sind und das Sie führen, in der heutigen Zeit viel notwendiger, als es der Durchschnitt unserer bürgerlichen Leute vielleicht heute noch in Deutschland zu fassen vermögen. Der Bürgersmann, der bürgerliche Parteipolitiker der vergangenen Zeit, hat allerdings für diese ihre Aufgabe kein Verständnis. Er weiß nicht, dass eine Regierung nur dann handeln kann, wenn sie in dauerndem Kontakt steht mit dem Willen des Volkes und wenn sie dauernd Anteil nimmt an den großen Bewegungen, die im Volkskörper vor sich gehen. Er hat keine Ahnung davon, dass zwar eine Regierung handeln muss und die Regierung jetzt auch handelt, dass aber die Taten einer Regierung nur dann Sinn und Zweck haben, wenn sie der Ausfluss des gesunden Wollens der Masse des Volkes sind und wenn sie dauernd nur erfolgen, wenn ich so sagen darf, nach dem Abhorchen dessen, was in der Brust des Volkes und in der Seele des Volkes vorgeht. Und so ist die neue Stelle, ist diese neue Organisation des Reiches von einer ungeheuren Bedeutung für die Sicherung und für den Ausbau nicht bloß der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland, sondern letzten Endes damit für die Sicherung von Brot und Arbeit für unser Volk. Eine herrliche Aufgabe, die Ihnen, lieber Parteigenosse Dr. Goebbels, damit gestellt ist. Dass Sie sie lösen werden, das wissen wir. Denn wir haben erlebt, dass Sie Aufgaben bewältigt haben, die zu lösen keinem vorher Ihnen gelungen sind. Und wir haben erlebt, dass es Ihnen gelungen ist, mit Adolf Hitler zusammen ein ganzes Volk umzunähten und umzubilden in seiner Gesinnung. Und wir wissen, dass es Ihnen dann umso mehr möglich ist, in diesem Volk nun langsam jene Staatsgesinnung zu konsolidieren und festzunähten und zu erhalten, die wir brauchen, um diesem Volk wieder eine andere Möglichkeit zum Leben zurückzugeben. Die bayerische Staatsregierung wird Ihnen bei dieser Aufgabe ein treuer Helfer sein. Wir haben keine ängstlichen Kompetenzsorgen. Uns geht es nicht darum, dass hier vielleicht von einer Reichsstelle irgendwie eingegriffen würde in unsere guten Rechte, wie das immer geheißen hat, in unsere Absichten. Nein! Wir bieten Ihnen uns an als Mitarbeiter. Wir wissen, dass es notwendig ist, dass einer anordnet und einer dirigiert. Und wir wissen als alte nationalsozialistische Kämpfer, dass nur dann eine Arbeit von Erfolg gekrönt ist, wenn sie erfolgt nach einer Direktion, nach einem Willen, der ausgeht von einer überragenden, von einer großen, von einer besseren Erkenntnis, die er deshalb haben kann, weil er auch die größere Übersicht über das Ganze besitzt. Und so ist die bayerische Staatsregierung in dieser ganzen weiteren Entwicklung Ihnen, Herr Reichsminister Dr. Goebbels, ein treuer Helfer. Wir haben in unserem Ministerium eine besondere Stelle dafür eingerichtet, dass Sie die gleichen Aufgaben, die Ihr Ministerium im Reich vollzieht und anordnet, in Bayern wieder umsetzt, mit einem Frontenvollzug besorgt ist. weil wir wissen und weil wir glauben, dass nur dann alle diese großen Aufgaben, die ihnen gestellt sind, praktisch zum Erfolg gebracht werden können, wenn sie Zug um Zug unverzüglich in die Tat umgesetzt werden. Dass dabei wir nicht zu kurz kommen, dass dabei unsere, wenn ich so sagen darf, süddeutschen besonderen Wünsche, unsere besonderen, ich will das Wort Belange nicht aussprechen, aber unsere besonderen Notwendigkeiten eine verständnisvolle Förderung finden, das brauche ich Ihnen, lieber Dr. Goebbels, nicht besonders zu sagen, dass wir das erwarten und hoffen, denn wir wissen, dass Sie ja schon als Propagandaleiter und als Chef der nationalsozialistischen Aufklärungsarbeit gerade diesen Empfindungen stets Rechnung getragen haben. Und außerdem sind Sie ja auch noch ein Rheinländer, ein Mann jenes Stammes in Deutschland, der mit uns Süddeutschen und mit uns Bayern besonders herzlich von jeher verbunden war. Wir haben also da keine besonderen Befürchtungen. Wir möchten nur bitten, dass in der weiteren Entwicklung von Seiten des Reiches, von Seiten aller Reichsministerien, von Seiten all der Stellen, die heute in Deutschland die große Politik leiten und lenken, jene, wie soll ich sagen, Einstellung uns erhalten bleibt, die unser Führer und die auch Sie, lieber Parteigenosse Dr. Goebbels, stets und ständig bewiesen haben. Wir haben nur einen Stolz, und ich habe das neulich zum Ausdruck gebracht, als der preußische Ministerpräsident bei uns empfangen wurde. Wir haben nur einen einzigen Stolz heute als bayerische Staatsregierung und hinter uns auch unser bayerisches Volk. Wir wollen das wieder gut machen, was vor uns jetzt einige Generationen von Regierern in Deutschland hier verdorben haben und was sie dem bayerischen Ansehen an Schaden zugefügt haben. Wir haben nur eine einzige Absicht, mit den übrigen deutschen Stämmen in einem edlen Wettstreit zu liegen, nach der Richtung, wer am meisten für Deutschland und für das deutsche Volk arbeitet und leistet. Und in diesem Wettringen, da wollen wir unsere Kräfte messen. In diesem Wettstreit, da wollen wir unseren Mann stellen. Und wir wissen und sind uns klar darüber, dass dann Bayern nicht schlecht absteigen wird. Und das ist nur zum Nutzen und nur zum Frommen unseres bayerischen Volkes dann sich auswirken wird. In diesem Sinn, verehrter Dr. Goebbels, möchte ich Sie hier namens der bayerischen Staatsregierung nunmehr als den Reichsminister begrüßen, der das große Instrument des Ministeriums für Propaganda und Volksaufklärung zu leiten und zu führen hat. Was die Stellen, die wir zu verwalten haben, anbetrifft, so kann ich Ihnen versichern, sie sind in Ordnung und sie bleiben in Ordnung. Und wenn uns in den letzten Tagen nachgesagt worden ist, dass wir jetzt in Bayern überhaupt nur noch eine Nazi-Presse und einen Nazi-Rundfunk hätten, so ist das für uns keine Beleidigung und ist das für uns kein schlechtes Zeugnis. Denn die sogenannte Nazi-Partei in Bayern und in Deutschland, die nationalsozialistische Bewegung, sie ist keine Partei im Sinne dessen, was wir in früheren Jahren unter diesem Namen erlebt haben. Diese Partei, wie sie immer bezeichnet worden ist, sie ist heute schon der Staat, und dass sie immer mehr der Staat wird und dass sie letzten Endes wird das Volk und die Nation, das soll unsere Arbeit sein unter der Führung unseres Volkskanzlers, unter der Arbeit seiner Männer, die er sich berufen hat, und letzten Endes dann unter dem verständnisvollen Zusammenwirken all der Stellen, die dazu berufen sind, Adolf Hitler und seine Regierung, treue Mitarbeiter und treue Gefolgsmannen zu sein.
Spricht Herr Reichsminister Dr. Goebbels.
Meine Parteigenossen und Volksgenossen, lieber Parteigenosse Esser und lieber Parteigenosse Kolb, Sie wissen gar nicht, welch eine tiefe Freude Sie mir am heutigen Mittag durch den so überaus herzlichen Empfang im Münchner Rundfunkhaus bereitet haben. Die Stadt München und das Land Bayern ist für jeden reichsdeutschen Nationalsozialisten zu einer zweiten Heimat geworden. Die Bewegung, die heute Deutschlands Schicksal trägt, ist von dieser Stadt ausgegangen. München war und ist und bleibt die Geburtsstätte des deutschen Nationalsozialismus. Nach dieser Stadt haben wir Nationalsozialisten im Reich immer eine tiefe Sehnsucht in uns getragen. Und diese Sehnsucht ist niemals eingeschlafen. Auch nicht in den Zeiten, in denen es schien, als ob der Nationalsozialismus hier keine Heimstätte mehr haben sollte. Wir haben uns oft den Kopf zerbrochen, wie man diesen furchtbaren Umstand beseitigen könnte. Wir haben Land und Leute studiert, haben mit allen Mitteln der Massenpsychologie versucht, diese Tatsache abzuändern. Ich muss gestehen, wir sind manchmal unwillig geworden über das, was man uns in Bayern und was man uns in München angetan hat. Aber niemals haben wir geglaubt, dass das bayerische Volk oder dass das die Stadt München an sich gewesen wäre. Wir wussten sehr wohl zu unterscheiden zwischen dem Volk und einer Reihe von Usurpatoren, die zwar zu Zeiten noch die Macht in Händen hatten, die sich aber keineswegs mehr als die Repräsentanten des bayerischen Volkes vor der Öffentlichkeit zeigen konnten. In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir wunderbare Ereignisse deutscher Geschichte miterlebt und zum großen Teil selbst mitgestaltet. Kam für uns ein 30. Januar in Berlin und im Reich die praktische Übernahme der Macht. Es kam für uns der 5. März, der Tag, an dem das deutsche Volk seinen Segen zur nationalen Revolution erteilte. Es kam für uns der 12. März, der Tag, an dem die preußischen Kommunen sich mit dem Reich gleichschalteten. Tage großer Freude und tiefer innerer Befriedigung. Aber aus all diesen mitreißenden und manchmal atemberaubenden Ereignissen sticht doch eins ganz besonders hervor. Ein Ereignis, das nicht nur dem Führer, sondern uns allen, seinen engsten Mitarbeitern, die tiefste Freude und die hellste Befriedigung gegeben hat. Der Tag, an dem das bayerische Volk selbst das Joch einer separatistisch-föderalistischen Regierung abschüttelte und sich in einem Schwung und in einer Durchschlagskraft zum einigen Reich und zum großen deutschen Staatsgedanken bekannte, den die Skeptiker in der Vergangenheit manchmal nicht mehr für möglich oder für wahr halten wollten. Da hat sich unsere Voraussicht erfüllt. Insofern, als das bayerische Volk damit zeigte, dass es wirklich mit dieser separatistisch-föderalistischen Regierung innerlich gar nichts zu tun hatte. dass diese Regierung sich eine Rolle usurpiert hatte, die ihr nach Lage der Dinge und nach dem wahren Tatsachenbestand eigentlich gar nicht mehr zukam. Und nun empfinden wir die wunderbare Freude, wieder wirkliche Bürger dieses Staates geworden zu sein. Wir, die wir in den vergangenen Jahren so oft manchmal in einer Woche zwei, dreimal von Preußen nach Bayern kamen, dieses Volk liebten, ihm innerlich zugetan waren, dieses Volk zu verstehen versuchten und immer wieder die Hände hinreichten, um mit diesem Volk einen Bund einzugehen. Wir fühlen uns jetzt wieder in ihrem Lande und besonders in dieser Stadt zu Hause. All die alten Erinnerungen aus der Geschichte unserer Partei haben jetzt wieder einen Sinn bekommen, einen tieferen geschichtlichen Sinn. Alles das ist nicht zwecklos gewesen. Und ich glaube, wenn wir in dieser Stunde einen Rückblick halten auf alles das, was vergangen ist, auf alles das, was heute schon längst Geschichte wurde, so kommen wir zu dem Ergebnis, manche Bitterkeit haben wir heruntergeschluckt. Manches Ärgernis hinnehmen müssen. Manchmal haben wir die Zeit, ihre Männer und ihre Kräfte nicht mehr verstehen können. Jetzt aber, wo wir am Abschluss dieser Periode stehen, jetzt sehen wir ein, es musste alles so sein, wie es gewesen ist. Und so wie es war, so ist es gut gewesen. Das ist nicht die schlechteste Liebe, bei der sich die, die sich in Liebe zugetan sein wollen, zueinander raufen. Wir haben es schwer gehabt, den Weg zueinander zu finden, über Irrnisse und Wirrnisse, die von verantwortungslosen Regierungen gesät und geschürt wurden, haben sich nun diese beiden Staatsvölker zueinander gefunden, das preußische und das bayerische Volk. Und ich glaube, so wie wir ihnen in unserem Herzen zugetan sind, so werden sie allmählich auch uns Preußen lieben und schätzen lernen. Denn der Preuße hat in der Tat einen schlechteren Ruf, als er verdient. Er ist nicht so, wie er ihnen von ihnen Regierungen geschildert worden ist. Der Preuße ist seit 1871 der Träger des deutschen Reichsgedankens in erster Linie gewesen. Und der Preuß hat nur einen Wunsch immer da und immer da in sich gefühlt und getragen, alle anderen Länder dem großen Reichsgedanken einzugliedern. Ich glaube, meine verehrten Mitarbeiter, wenn wir diesen Kurs halten, und wenn wir zu dem Ergebnis einer wirklich in sich geschlossenen Volkseinheit kommen, das wird für das bayerische Volk nicht nur ideelle, sondern auch materielle Vorteile haben. Sie sehen es ja heute schon. Früher, wenn man nach Bayern reisen musste, man tat das mit einem gewissen inneren Widerstreben. Man fühlte sich hier nicht zu Hause, nicht als wenn wir eine Kluft empfunden hätten zwischen den Völkern, zwischen den Volksgenossen. Aber es gab hier eben eine Form von Regierungskunst, die diese Kluft künstlich grub, die diese beiden Völker künstlich voneinander trennte. Nachdem nun durch den Aufbruch der deutschen Nation in der nationalsozialistischen Bewegung diese Kluft endgültig zugeworfen worden ist. Jetzt ist der Weg frei. Und ich glaube, jetzt wird jeder Preuße, jeder Berliner, jeder Ostpreuße, jeder Rheinländer mit Lust und Liebe und innerer Freude ihr schönes Land besuchen. Das herrliche, tapfer und hochgemute Volk, das dieses Land bevölkert, innerlich schätzen und lieben und verehren lernen. Ich glaube, diese beiden größten deutschen Länder, Preußen und Bayern, müssen sich die Hände reichen. Und ich bin der Überzeugung, der Bayer darf es in Zukunft nicht mehr dulden, dass der Preuße allein der Hort und die Garantie und die Sicherheit der Reichseinheit ist. Preußen und Bayern zusammen, das müssen die Fundamente sein, auf denen die Einheit und die Geschlossenheit des deutschen Staates und des deutschen Reiches steht. Mein verehrter Parteigenosse Esser hat schon einen Teil der Aufgaben umrissen, die uns in unserem neuen Ministerium gestellt sind. Man spricht heute in Deutschland viel von der Gleichschaltung. Von der Gleichschaltung, die sich nun auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens vollzieht. Es wird gleichgeschaltet die Wirtschaft. Gleichgeschaltet werden die Länder, die Kommunen, die Parlamente. Es werden gleichgeschaltet die Gewerkschaften, die Hochschulen werden gleichgeschaltet und die Gymnasien und Oberrealschulen. Von einer Gleichschaltung ist in Deutschland bisher nur wenig die Rede gewesen. Und doch ist diese Gleichschaltung vielleicht die wichtigste, die wir zu vollziehen haben. Die absolute Gleichschaltung zwischen Regierung und Volk. Das überlassen wir bürgerlichen politischen Dilettanten zu glauben, dass auf die Dauer eine nationale Reichsregierung mit 52% des deutschen Volkes regieren könne oder überhaupt nur regieren wolle. Wir sehen die Erfüllung unseres Ehrgeizes nicht darin, nur die Mehrheit des Volkes gewonnen zu haben, um damit die übrig bleibende Minderheit zu terrorisieren, sie unserem Willen unterzuzwingen. Unsere Aufgabe ist viel größer. Wir wollen aus dem deutschen Volk ein Staatsvolk machen. Und ein Staatsvolk kann das deutsche Volk nur werden und sein, wenn es sich innerlich zusammenschließt. Wenn der Umschmelzungsprozess geistiger, weltanschaulicher, politisch-sozialer Art, den wir in diesen Wochen und Monaten erleben, sich nicht nur auf eine mehr oder weniger große Mehrheit des deutschen Volkes erstreckt, sondern wenn dieser Umschmelzungsprozess eben das ganze Volk erfasst. Das ganze Volk in all seinen Stämmen, Ständen, Schichten und Berufen muss von dieser Staatsfreudigkeit erfüllt werden. Muss das neue Regime nicht nur abwartend oder passiv oder gar mit innerem Widerstreben auf sich nehmen, sondern muss dieses neue Regime freudig bejahen und muss den Entschluss aufbringen, an diesem neuen Regime auch aus ganzem Herzen und mit vollster Verantwortungsfreudigkeit mitzuarbeiten. Diese Gleichschaltung zwischen den nationalen Kräften der Regierung und dem ganzen deutschen Volk in all seinen Schichten, Ständen und Berufen zu vollziehen. Das, meine verehrten Mitarbeiter, sehe ich als die Aufgabe meines Ministeriums an. Es ist in der Tat ein Volksministerium. Ein Ministerium, das die Aufgabe hat, nicht nur Kontakt aufzunehmen mit dem Volk, sondern unmittelbar mit dem Volk immer da in die lebendigste Berührung zu kommen. Das ist vielleicht der verhängnisvollste Fehler der vergangenen Regierungen gewesen, dass sie diesen Kontakt mit dem Volke weder suchten noch fanden. Und darin unterscheiden wir uns von diesen vergangenen Regierungen. Sie nannten sich zwar Regierungen der Demokratie oder der Volksherrschaft, aber sie hatten kein Volk zur Verfügung, das mit ihnen arbeitete und das ihnen für ihre schweren und verantwortungsvollen Entschlüsse die nötige Rückendeckung gab. Wir nennen uns zwar nicht eine Regierung der Demokratie, wir reden nicht viel von der Demokratie, aber wir haben in Wahrheit eine germanische Volksherrschaft aufgerichtet und haben das Volk in eine so lebendige, in eine so glut- und blutvolle Beziehung zur Regierung und zum Staat gebracht, dass diese Regierung nicht im luftleeren Raum steht, sondern dass sie auf den Kräften des Volkes beruhend nun auch die großen Aufgaben erfüllen kann, in denen dem Volk wieder Brot und Ehre und Freiheit zurückgegeben wird. Wir fühlen uns heute als Willensvollstrecker des deutschen Volkes. Nichts, was wir tun, geschieht ohne Beziehung zum Volk. Wir glauben nicht, dass wir eine Aufgabe aus sich zu erfüllen hätten, sondern unsere Aufgaben sind nur in Beziehung zum Volk zu verstehen. Und wenn die Regierung nun die Absicht hat, in lebendigsten Kontakt mit dem Volk zu kommen und im lebendigsten Kontakt mit dem Volk zu bleiben, dann muss sie auf der anderen Seite auch den Mut haben, für diese Kontaktsetzung zum Volk auch die modernsten, die besten und die umfassendsten Mittel in Anspruch zu nehmen. Das war eine meiner ersten Aufgaben aus dem wilden Tohuwabohu, in dem sich all die Instrumente befanden, die zur Volksaufklärung und zur Massenbeeinflussung dienten, aus dem wilden Tohuwabohu ein organisches Ganze zu formen. Diesem wilden Tohuwabohu eine Form, einen Sinn und ein Gefüge zu geben. Und über dieses Tohuwabohu eine zentrale Hand zu stellen, die nun von einer festen und unbeirrbaren Mittelpunktstelle aus all diese Mittel in Anspruch nahm, um eine unmittelbare, ewig sich erneuernde Beziehung zum Volk zu vollenden und durchzuführen. Im Rahmen dieser großen Gesamtaufgabe hat der Deutsche Rundfunk vielleicht den allerwichtigsten Teil, die allerwichtigste Teilaufgabe zu versehen. Der Rundfunk ist das modernste und ich darf wohl auch sagen, das erfolgreichste Massenbeeinflussungsmittel. Und wenn wir am 5. März den grandiosesten Sieg, den jemals auf dem Felde der Wahlschlachten eine Partei an ihre Fahnen heften konnte, wenn wir am 5. März diesen grandiosen Sieg für uns zu buchen vermochten, so glaube ich, wird man bei einer Abwägung dessen, wem dieser Sieg zuzuschreiben wäre, zu dem Ergebnis kommen, 60, 70, vielleicht auch 80% dieses Sieges haben wir dem Deutschen Rundfunk zu verdanken. Allerdings, der Tatsache vor allem, dass wir den Rundfunk zu behandeln wussten, dass wir dem Rundfunk nicht diese abseitige Stellung ließen, die er bisher zur öffentlichen Meinung einnahm, sondern dass wir wieder alles Geschrei der Zeitkritiker den Mut fanden, den Rundfunk nun in den Dienst des großen volksgenossenschaftlichen Denkens zu stellen. Ich habe mich in den damaligen Wochen sehr oft stundenlang mit ihrem neuen Intendanten, der jetzt in München seines Amtes waltet, über die Aufgaben des Rundfunks unterhalten. Ich verdanke ihm viele Anregungen, verdanke ihm eine Fülle von Gedanken, die später, als wir den Rundfunk in unsere eigene Hand nahmen, in die Tat umgesetzt worden sind. Damals wurde in einem kleinen Kreise der Kampf ausgefochten, ob es möglich und angebracht wäre, dem Rundfunk eine Tendenz zu geben. Mit leidenschaftlicher Vehemenz habe ich mich für diesen Standpunkt eingesetzt. Und ich glaube, meine verehrten Mitarbeiter, ich habe damit überhaupt den Rundfunk gerettet. Ich bin der Überzeugung, im nationalen Leben eines Volkes darf es überhaupt nichts geben, was nicht in eine unmittelbare Beziehung zu den nationalen Kräften gestellt wird, die das nationale Leben tragen. Wir haben auch keine Angst, das Wort Tendenz zu gebrauchen. Es gibt nichts, keinen Menschen und kein Ding, das keine Tendenz besäße. Alles hat eine Richtung, eine Absicht, ein Ziel. Auch der Deutsche Rundfunk, nicht die Tendenz an sich, ist verabscheuens- und verachtenswert, sondern die schlechte Tendenz gibt auch das schlechte Ziel. Nur diejenigen haben nicht den Mut, von ihrer Absicht, von ihrem Ziel oder von ihrer Tendenz zu sprechen, deren Absichten, deren Ziele und deren Tendenzen würden sie offen ausgesprochen auf den Widerspruch aller rechtlich Denkenden stoßen müssten. Wir haben gar keine Veranlassung, unsere Absichten unter den Scheffel zu stellen. Wir sagen das offen und frei heraus. Wir haben eine Tendenz. Wir treten auch für diese Tendenz ein. Und wir sind auch entschlossen, dem ganzen öffentlichen Leben diese Tendenz einzuhämmern und aufzuzwingen. Diese Tendenz kann sie von dem Volk sehen lassen. Wir haben die Tendenz, dem Volk seine innere Form, seine Einheit, seine Freiheit und seine Ehre zurückzugeben. Und nun frage ich Sie, meine verehrten Mitarbeiter, ist es nicht eine Beglückung, an dieser Tendenz mitzuarbeiten? Kann es uns nicht befriedigen, nun alle Mittel der öffentlichen Massenbeeinflussung in den Dienst dieser großen Aufgabe zu stellen? Niemals würde ich meine Hand dazu geben, den Rundfunk einer Partei zu überantworten. Niemals würde ich es verantworten können, die Presse in den Dienst einer kleinen Kamarilla zu stellen. Wenn aber das Volk aufsteht und vor der Geschichte sein Recht fordert, dann wäre es eine Sünde, nicht alle Mittel der öffentlichen Massenbeeinflussung nun auch in den Dienst dieser durchaus nicht heißen, als dass der Rundfunk in Zukunft lediglich in Gesinnung machen soll. Die Führer der nationalsozialistischen Bewegung, vor allem der oberste Führer selbst, sind viel zu tief künstlerisch veranlagt, als dass sie glaubten, ein Parteiprogramm an sich kann die großen Erschütterungen, die die Kunst mit sich bringt, ersetzen. Wir wollen nicht die Bühne mit dem dramatisierten Parteiprogramm beleben. Und wir sind nicht der Überzeugung, dass Unterhaltung, Spannung und Entspannung, Aktualität, Befriedigung der Tagesbedürfnisse, alles das, was der Rundfunk bisher bot oder doch eigentlich bieten sollte, dass alles das ersetzt werden könnte, nur durch eine mit mehr oder weniger großem Geschick vorgebrachte Gesinnung. Die Gesinnung allein macht es nicht. Gesinnung ist gut, aber zur großen Gesinnung muss auch das hervorragende Können kommen. Ich habe nicht die Absicht, den Rundfunk einem blühenden Dilettantismus zu überliefern. Und der Hörer des deutschen und vor allem des bayerischen Rundfunks braucht nicht zu befürchten, dass ihm nun anstelle von Aktualität, Spannung und Entspannung lediglich Parteiprogramm vorgeführt würde. Es gibt für den Rundfunk keine schlimmere Sünde als die Langeweile. Ich bin Zeit meines Lebens und alle, die mich kennen, werden mir das bestätigen, ein eingeschworener Feind der Langeweile gewesen. Und ich glaube, man kann der nationalsozialistischen Bewegung und ihren propagandistischen Äußerungen nicht den Vorwurf machen, dass sie langweilig gewesen wäre. Die jüngste Statistik beweist ja auch, dass die Schwarzseher nicht recht behielten. Als ich den Rundfunk übernahm, wurde mir von allen Seiten zugerufen, Sie treiben die Hörer weg! Und Ergebnis noch niemals haben die Hörer so zugenommen wie in den vergangenen 2 Monaten. Und zwar nicht. Und zwar nicht mir zuliebe, sondern dem Rundfunk zuliebe. Ich glaube, es wird kein Jahr mehr dauern. Dann kommt in Deutschland niemand mehr ohne den Rundfunk aus. Der Rundfunk wird einmal in einem Jahr dasselbe sein, was die tägliche Tageszeitung ist, ohne die man eben nicht auskommt. Und wenn einer selbst ein Rundfunkgerät nicht besitzt, dann muss er eben dahin gehen, wo ein Rundfunkgerät steht. Wenn ich den Rundfunk aktualisiere und wenn ich damit die Möglichkeit schaffe, dass ein ganzes Volk an den großen historischen Ereignissen, die sie in unserer Zeit abspielen, unmittelbar Anteil nehmen kann. Wenn ich dem letzten Bauern und Holzfäller in einem oberbayerischen Dorf die Möglichkeit gebe, unmittelbar zu hören, wie in der Potsdamer Garnisonkirche der Reichspräsident zum Volk und der Reichskanzler zum Reichspräsidenten spricht, dann schaffe ich damit eine Möglichkeit der unmittelbaren Anteilnahme an den großen historischen Vorgängen, die bisher in Deutschland und in der ganzen Welt noch nicht dagewesen ist. Ich glaube, wir können schon zu dieser Stunde mit Stolz sagen, der Deutsche Rundfunk ist der modernste und der interessanteste Rundfunk der ganzen Welt. Das wird mir ja dadurch schon bewiesen, dass mir selbst englische Rundfunksachverständige sagen, dass die englischen Rundfunkhörer am meisten sich auf deutsche Sender einstellen. Gesinnung ist gut, aber die Gesinnung muss auch gut vorgetragen werden. Das, was man will, ist nicht allein ausschlaggebend, sondern dazu muss auch das kommen, was man kann. Wenn wir uns diese großen Ziele und Aufgaben gestellt haben, meine verehrten Mitarbeiter, dann weiß ich sehr wohl, dass ich für mich allein gestellt diese Aufgaben niemals erfüllen könnte. Ich habe Sie alle nötig. Ohne Sie vermag ich gar nichts. Und ich möchte nun gleich im Vornhinein betonen, ich mache niemandem einen Vorwurf, der ehrlich seine Meinung vertretend im Augenblick mir sagt, ich habe Sie und Ihre Aufgaben noch nicht ganz verstanden. Ich habe lieber den Menschen, der ehrlich mit den Ideen der Zeit ringt, als den, der überhaupt keinen eigenen Standpunkt hat und seine Fahne nach dem Winde dreht. Es glaube also niemand, dass er dadurch das Wohlwollen des neuen Regimes gewinnen könnte. Ich begrüße es, wenn einer meiner Gesinnung ist. Ich verabscheue es aber, wenn einer aus Charakterlosigkeit den Anschein zu erwecken versucht, als wäre er meiner Gesinnung. Und Sie können davon überzeugt sein, dass jeder andere, nur der nicht dazu geeignet erscheint, im Rahmen unserer neuen Aufgaben mitzuarbeiten. Diejenigen, die bisher in der Partei mit mir zusammengewirkt haben, die wissen, dass die Zusammenarbeit mit mir sich in denselben Formen vollzieht, in denen man im Allgemeinen in der nationalsozialistischen Bewegung zu arbeiten pflegt. So, wie der Führer uns das gelehrt hat, in Kameradschaft und gegenseitig verpflichtet sein. Es war für mich eine besondere Freude, dass Ihr neuer Intendant an die Treue appellierte. Selbstverständlich, meine Mitarbeiter, habe ich Anspruch auf Ihre Treue. Aber Sie geben diese Treue nicht à fond perdu, sondern was Sie mir an Treue geben, das werde ich Ihnen an Treue wiedergeben. Der ganze Rundfunk soll von einem einzigen Gesetz der Kameradschaft gehalten werden. In Nord und Süd und Ost und West, wo sich deutsche Sendehäuser befinden und wo durch den Äther hindurch auf das Volk Einfluss genommen wird, dem Volke die Beziehung gegeben wird zu den tragenden Kräften der Zeit, da wollen wir, die Mitarbeiter und Gestalter des Deutschen Rundfunks, uns im Bewusstsein der hohen Verantwortung, die wir tragen, zu einer festen Gemeinschaft zusammenschließen, zu einer Rundfunkgemeinschaft, die nun die Größe der Zeit versteht und der Größe der Zeit auch gerecht zu werden versucht. Wie wenig ich die Absicht habe, etwa den Bayerischen Rundfunk zu unterdrücken und ihn in die Botmäßigkeit des Reiches zu bringen, das, meine verehrten Mitarbeiter, mögen Sie daraus ersehen, dass ich Ihnen einen der besten, vielleicht den besten Rundfunkintendanten nach München geschickt habe. Mir sehr schwer gefallen, das zu tun. Ich habe es trotzdem getan in der Überzeugung, dass der Bayerische Rundfunk eine Kraft allererster Klasse nötig hat. Dass der Bayerische Rundfunk einer der besten im ganzen Reich sein muss. Dass das bayerische Volk einen erstklassigen Rundfunk verdient und dass das Beste für den Bayerischen Rundfunk gerade gut genug ist. Jeden Tag werden wir nun von 7 bis 8 vom Reich aus das ganze Volk mit einer Sendung beglücken. Diese Sendung soll nicht ausschließlich von Berlin kommen. Auch das war ein gutes Vorzeichen, dass die erste Stunde der Nation vom bayerischen Sender gegeben wurde. Wir werden hier Gelegenheit bieten, alle Teile des Reiches zu Wort kommen zu lassen. Und ich bin der Überzeugung, nachdem die politischen Dinge bereinigt sind, nachdem aus der Auseinandersetzung zwischen dem Reich und den Ländern jeder Gedanke der Störung und der Vernichtung der Reichseinheit ein für allemal verschwunden ist, haben wir heute umso eher die Möglichkeit, den landschaftlichen und volksmäßig bedingten eigenen Wünschen der Länder nun Rechnung zu tragen und ihren kulturellen Bedürfnissen entgegenzukommen. Wir leben in einer Zeit ungeheuer großer Umwälzungen. Wir haben das Glück, Geschichte zu erleben und wenige von uns sogar Geschichte zu gestalten. Wir, meine verehrten Mitarbeiter, sind an dem Platz, an dem wir stehen, der Stoßtrupp der nationalen Revolution. Jener nationalen Revolution, die nicht zu Ende gekommen ist, die nirgendwo Halt macht, erst dann ihr Ende finden wird, wenn sie alle Gebiete des öffentlichen und privaten Lebens bis zur letzten Faser durchdrängt hat. Es ist mir deshalb eine ganz besondere Freude, an diesem Sonntagmorgen unter Ihnen zu weilen. Mit einer tiefen Rührung habe ich diese Stunde erlebt. Wie oft bin ich in den vergangenen Monaten und Jahren nachts von Berlin nach München und in der Nacht darauf von München wieder nach Berlin zurückgefahren. Wie oft haben wir uns die Köpfe zergrübelt, wie wir dieses Volk aus seiner Lethargie wieder emporreißen konnten. Und dann geschah das Wunder. Jetzt, wo man zum ersten Male nach der nationalen Wiedererhebung, die sich am herrlichsten in diesem Lande vollzogen hat, wieder nach München zurückkommt, man kann es kaum glauben, was sich in dieser Stadt vollzogen hat. Ich habe das tiefgefühlte Bedürfnis, Ihnen allen und vor allem Ihren Wortführern zu danken. Ich danke aus tiefgefühltestem Herzen dem Staatsminister, meinem lieben Parteigenossen Esser, für die herzlichen Worte, die er mir als Vertreter der bayerischen Staatsregierung entgegengerufen hat. Ich danke Ihrem Intendanten Kolb für die freundlichen Begrüßungsworte, die er in Ihrem Namen an mich gerichtet hat. Ich glaube, das können wir jetzt aus vollem und übervollem Herzen sagen. Jeder an seinem Platz. Wir haben in den vergangenen Jahren im Wachen und im Träumen immer nur eine Sehnsucht gehabt. Eine Sehnsucht, von der wir manchmal befürchten wollten, dass sie niemals in Erfüllung gingen. Eine Sehnsucht, die das deutsche Volk 2000 Jahre getragen hat, die Sehnsucht nach dem Reich. Und nun haben wir das große, fast unabmessbare Glück, dass diese Sehnsucht in Erfüllung geht. Schneller als wir gedacht haben, erhebt sich aus den Trümmern einer chaotisch verwirrten Zeit der neue, einige Reichsgedanke. Und über die Grenzen hinweg, die verantwortungslose Regierungen vor uns ziehen wollten, reichen sich nun die Länder, reichen sich die Stämme, reichen sich die Stände und reichen sich die Konfessionen die Hände. Wir wollen alle zusammenstehen, jeder an seinem Platz und jeder bewusst erfüllt mit der großen Verantwortung, die er vor dem Lande, vor dem Reiche und vor dem Volke zu tragen hat. Das Reich in Ehren und über alles. Dem Reiche wollen wir dienen und wir glauben damit auch am besten, den Interessen ihrer bayerischen Heimat gerecht zu werden. Dieses Land lieben wir Nationalsozialisten alle. Diesem Land haben wir uns verschworen. Der Liebe zu diesem Lande sind wir treu geblieben, auch in Zeiten, als wir manchmal glauben mochten, dass dieses Land auf unsere Liebe keinen Wert mehr legte. Jetzt kommen wir zu Ihnen wieder aus ganzem Herzen. Jetzt fühlen wir uns in Ihrer schönen Stadt wieder zu Hause. Und jetzt fahren wir wieder als Bürger, ich möchte fast sagen, auch Ihres bayerischen Landes, durch die schönen Gaue des bayerischen Landes. Verbringen hier unsere Ferien, denken mit ihnen und fühlen mit ihnen, weil wir wissen, Bayern ist ein Teil des Reiches. Bayern reicht Preußen die Hand. Der Nationalsozialismus hat diese beiden Länder zusammengeschmiedet. Jeder Bayer und jeder Preuße hat jetzt nur noch einen Gedanken, zu arbeiten für des Volkes Einigkeit und für des Reiches Kraft und Stärke.
Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es unter archivradio.de sowie in der ARD-Audiothek.